Wär das nicht geil, wenn am Ende von Bratwurst und Baklava in 10 Jahren habe ich schwarze Haare, heißt auf einmal irgendwie Mahmoud oder so, du heißt Hans. Wir sind gegenseitig, haben wir die Nationalität getauscht.
Und dann haben wir Bratwurst und Baklava und dann haben wir einen Untertitel, das heißt dann im Körper des Feindes.
Ladies and Gentlemen, hier sind eure kleinen Verpeilungsexperten, Ötze Kosa und Basti Bielendorfer, mal wieder heiß geschaltet. Die beiden, die 200. Folge mal erfolgreich verschlafen haben. Deswegen feiern wir heute nach. Ich habe mir heute extra schöne French Nails gemacht, habe mir die Füße machen lassen, so richtig die Hornhaut ab. Der Ötze hat sich ein paar Haare verpflanzen lassen, wir sind in Partystimmung. Ich grüße meinen Freund Ötze Kosa. Wie geht's dir, Zaubermaus?
Happy Birthday to you. Happy to... Nee, warte, ist
to
nicht Birthday,
us.
Oder?
Naja, nee, ist also aber irgendwie nicht schon. Ja, Birthday, scheißegal. Also ist auf jeden Fall fett abgefeiert. Jetzt rasten wir komplett aus.
200. Folge, Basti.
Jetzt wird gefickt.
Ja. Aber Alter, eigentlich ist ja 201, aber wir sind halt richtig verpeilte Menschen.
Ja, wir haben das nicht gewusst. Aber weißt du, am Ende ist es ja auch egal. Am Ende ist es eine Folge wie jede andere, was aber nicht heißt, dass sie schlechter ist, sondern genauso gut wie die anderen. So sieht's nämlich aus. Es wird einfach 200 Folgen lang. Wir müssen irgendwann mal so einen Rückblick machen über unsere Tiefpunkte. Wir haben ja auch, unsere Freundschaft ist ja auch durch dunkle Täler geschritten. Wir hatten ja durchaus auch schon mal Zoff. Wir hatten mal Zoff. Klar. Aber wir haben uns wieder zusammengerauft. Wir haben uns in die Arme genommen. Ich habe dich ein bisschen geblowjobbt. Du hast an meinem Bauchnabel rumgespielt und dann ging's uns wieder gut. Das war schön.
Das ist Liebe. Wenn eine Beziehung am Ende ist, ist der Schlüssel im Bauchnabel. Und dort habe ich gesucht
und ihn gefunden. In meinem haarigen Fette-Leute-Bauchnabel, genau.
Zwischen da. Den Fusseln.
Den Fusseln, da ist ja noch so ein Lego-Piratenschiff drin und es könnte auch sein... Könnte auch sein, dass ich da noch eine Restaurante Ananas Hawaii habe. Also ist schon einiges. Da ist schon einiges an Platz. So.
Hey, glaub mir aber, es gibt auf jeden Fall irgendjemanden, der in seinem Bauchnabel noch Essensreste hat.
Die Chipsorte ist noch letztes Jahr aus dem Handel gegangen. Geil, die habe ich noch hier.
Hey, aber was glaubst du, wie viel oben ohne zu Hause chillen, so weißt du, einen Ranzen schieben und dann so, und geil Chips und dann bröckelt es. Dann tut man ja so diesen Bauch so wischen, weißt du?
der klassische Bauchwischer.
Hey, wo ist die Fernbedienung? Ah, im Bauchnabel jetzt.
Digga, ich habe letztens Zeitungsbericht gelesen, ey, halt ich fest. Also nicht, dass jetzt wieder, weißt du, es kommt ja immer Shaming, Fettshaming. Also es hat nichts damit zu tun, dass ich mich über dicke Leute lustig machen will. Aber in Alabama, USA, hat sich eine 350 Kilo Frau, die hat ihren Hund gesucht. Die hatte so einen Chihuahua, weißt du? Und die hat ihn nicht gefunden, aber die konnte auch nicht von der Couch aufstehen. So, ne? Und die wusste einfach nicht, wo der ist. Und hat ihn gerufen und hat gedacht, der ist draußen aus der Tür raus oder so. Ja, und sie hat sich halt auf ihn gesetzt. Und erst 2 Tage später hat man diesen völlig zerdrückten Hund unter dieser Frau gefunden. Der ist wirklich, der hat noch nicht mal einen Ton gemacht.
Nein.
Als sie sich auf ihn gesetzt hat. Wirklich,
nein.
Die hat den Hund gecrushed, Digga. Da ist gar nichts mehr. Das ist die letzte Kackwurst rausgeholt. Kein Schnein. Und die hat es nicht gemerkt. Die hat sich auf den Hund gesetzt, hat ihn gekillt und hat es nicht gemerkt. Und hat ihn 2 Tage lang so. Das ist voll traurig.
Der arme Hund. Der arme Hund. Oh nein. Oh nein. Überleg mal, der kam sich vor wie unter so eine Lawine. So, vielleicht kommen noch die Retter. Oh nein. Oh nein. Ja, und weißt du, was hart ist? Weißt du, was hart ist? Wenn am Ende rauskommt, es war ein Schäferhund.
Ich glaube, es war. Oh Gott.
Scheiße. Oh
bitte kartet uns nicht, bitte schreibt uns weiter aus. Wir meinen es ja nicht ernst, ist ja alles gar nicht wahr. Aber ehrlich gesagt, ist das schon. Das ist schon, mein Vater hat sich als ein Kind vor allem auf seinen Wellensittich gesetzt, den hat er auch gekillt. Aber ein Wellensittich killen ist ja auf jeden Fall, das war in den 60ern oder so, da ist er irgendwie aufs Bett gesprungen, hat sich auf den Wellensittich gesetzt.
Oh nein.
Wellensittich crunchen ist durchaus körperlich möglich, aber einen ganzen Hund und es dann noch nicht mal merken, so, das ist schon, ja.
Boah, das ist echt, also das ist eine der heftigsten Nachrichten.
Timmy! Hör mal, wo ist Timmy eigentlich? Ich hab keine Ahnung, Martha, ich hab keine Ahnung. Timmy! Der Hund tut ja hier nur so.
Also der ist sofort gestorben dann wahrscheinlich, oder?
Da war sehr wahrscheinlich sofort vorbei, ja. Ja.
Boah, doch, shit, Alter, das ist echt heftig, Mann. Also, guck mal, ich sag's mal so. Scheiße.
Was für ein Scheiß tot? Einfach so. Ja. Oh Gott. Der arme Hund. Es war bestimmt, ich gehe davon aus, dass er hat nicht viel davon mitgekriegt. Und jetzt ist er im Himmel und es geht ihm gut. Ist bestimmt alles gut ausgegangen.
Aber ich glaube, weißt du, guck mal, es gibt halt manchmal so Nachrichten, wenn du die liest, dann denkst du dir so, das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht möglich. Aber ist schon heftig, Alter. Also. Ich glaube, sie war halt auch so überrascht, weil die so, hä, ich habe doch die Tür nicht offen gelassen. Das ist, kennst du das, wenn du die Fernbedienung in der Hand hast und du suchst die Fernbedienung, bist du zu Hause.
Das ist so ein definitive Klassiker, oder? Die Brille auf dem Kopf. Oder, also, das ist der wirkliche Tod allen Aufräumens. Weil ich habe mir, es gibt ja so Aufräumregeln von Marie Kondo und so ein Shit. Und ich habe mir immer mal gedacht...
Die Minimalistin ist das?
Ja, das ist die. Die hat so ein paar ganz kluge Regeln. Also eine davon zum Beispiel, die ich wirklich für befolgenswert halte, ist, alles, was du in deinem Besitz hast, was du ein Jahr lang nicht berührt hast, außer du bist jetzt, keine Ahnung, Sammler von Miniaturautos, die fasst du halt nicht hinterher ran. Aber sagen wir mal, jedes Kleidungsstück und jeder Alltagsgegenstand, den du ein Jahr lang nicht genutzt hast, kannst du entsorgen. Nicht nur, weil du es entsorgen solltest, sondern auch, weil es einfach Ballast abwirft. Und weil sehr wahrscheinlich Kleidungsstücke, die du so lange nicht getragen hast, wirst du auch nicht mehr tragen.
Ja, aber Basti, guck mal, das habe ich gemacht. Du weißt ja, wie ich bin. Immer so, was kann ich jetzt ausräumen, was kann ich aufräumen. Aber ich habe meine ganzen Klamotten weggeworfen. Und was ist jetzt passiert? Jetzt ist alles wieder
jetzt
Mode.
Jetzt hast du keine mehr.
Nein, aber jetzt ist wieder alles in Mode, was ich weggeworfen habe schon. Guck mal, meine ganzen Baggy-Hosen, die breiten Hosen, die Schlabberklamotten. Weißt du, habe ich alle damals weggeworfen. Dann war es wieder Mode, enge Sachen, enge Klamotten. Jetzt habe ich hier 8 Röhrenjeans, Alter. Sehe aus, als wäre ich vom Leggingsverein Stuttgart e.V. Und ich habe keine Hose mehr, muss jetzt wieder komplett Hosen einkaufen. Und glaub mir, jetzt werfe ich diese Hosen weg und in 20 Jahren ist es wieder Mode.
Ja gut,
und
in 140 Jahren werden dann auch nochmal, weiß ich nicht, dann wird auch nochmal Fukuhila-Mode und du hast dir die Haare geschnitten. Also man kann ja nicht immer mit allem rechnen. Aber ich glaube, diesen Ballast an Schrott, es gibt ja auch diese Theorie, 100 Sachen nur überhaupt zu besitzen. Also seinen Besitz auszudünnen auf 100 Gegenstände. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Finde ich relativ schwierig, aber soll so eine Art Zen-Übung sein, weißt du, wo du dann wirklich so, nennen wir es mal, deinen inneren Ruhepunkt findest, wenn du das getan hast.
Aber ich glaube, das kann schon funktionieren. Letztens habe ich auf Instagram, war so ein Typ, der hat irgendwie gemeint, hey, du brauchst eigentlich nur 5 Anzüge. Weißt du, in Navyblau, in Beige, in Schwarz, in Grau.
Also,
okay. Ja, aber halt so für so Business-Leute, die halt jeden Tag Anzug tragen müssen. Der hat halt gemeint, wenn du die hast, dann hast du irgendwie über 50 Kombinationen, die du anziehen kannst. Weißt du, so eine graue Hose und dann ein blaues Jackett dazu und weißes Hemd und weißt du, also die Kombination. Und eigentlich stimmt das. Aber
ich habe ja eine Verwandte, die arbeitet bei einem... Luxus wäre jetzt übertrieben, die arbeitet bei einem bekannten Modehersteller und eine Verwandte
Kick.
Von mir. Genau, Kick. Ich krieg bei Kick kriege ich alles reduziert. Da greife ich richtig zu. Nein. Ja. Soll ich sagen, Tommy Hilfiger. Sie arbeitet bei Tommy Hilfiger und ich habe dann irgendwann mal für mich entschieden, nicht weil ich es sonderlich schön finde, sondern weil ich einfach ein totaler Assi bin, ich trage jetzt einfach nur noch Sachen von denen. Einfach nur noch, sonst nichts. Einfach, ich trage nur noch Sachen von denen. Und ich kriege da die T-Shirts irgendwie für 50% billiger oder so. Und dann habe ich einfach angefangen, mir davon, glaube ich, 20 weiße, 20 schwarze, 20 graue zu bestellen. und hatte nichts anderes mehr als diese T-Shirt-Kombination, bis mein Umfeld so langsam so leichte Penner-Vibes bei mir ausgemacht hat und die Leute schon so sagten, so, ja, also ist schon seltsam, dass du das machst. Und ich fand es irgendwie nie seltsam, ich fand es immer angenehm und nachvollziehbar, sagen wir es mal so.
Marduk, deine Probleme will ich haben, dann. Ja, guck mal jetzt einfach nur so, also wenn du ein Tommy-Shirt bestellst, 50% kostet immer noch 50 Euro. Ja, ich habe mir 20 weiße, 20 grau. Also ich habe für 7.000 Euro habe ich eingekauft, einfach, dass ich mal T-Shirts habe. Ja, nur T-Shirts.
Für immer.
Ja. Aber nee, guck mal, ich bin ja bei Klamotten, bin ich eigentlich voll der Fisch. Also ich bin klamottentechnisch wirklich, ich ziehe mich ja immer am meisten schwarz an. Ich habe schwarze Shirts, unzählige und weiße Shirts, aber ich bin echt immer so schwarz-weiß, weil das ist für mich auch, mich stresst das, wenn ich entscheiden muss, was ich anziehen muss oder anziehen will oder anziehen soll. Das ist für mich so ein Stress, wenn ich meinen Koffer packe, bin ich immer so,
Das ist auch super schwer. Ich bin unglaublich schlecht darin, meinen Koffer zu packen. Also es ist für mich eine der größten Herausforderungen. Und dann komme ich im Urlaub an, hab ungelogen eine kurze Hose dabei, 27 Shirts, keine Unterwäsche und Winterschuhe, wo du so denkst, was für ein dummes Arschloch bist du eigentlich? Das ist wirklich, das ist wie so eine geistige Störung. Ich bin einfach zu dumm zu verstehen. Eigentlich ist ja ganz simpel. Du brauchst drei kurze Hosen, zwei lange Hosen, vielleicht 10 Shirts, zwei, drei Hemden und Flipflops. Was nehme ich mit? 37.000 Sachen, die ich niemals anziehen werde. Es ergibt keinen Sinn, aber das ist bei mir leider ein bisschen...
Schwierig. Also so Boxershorts und so das ganze Zeug, da bin ich immer fit drin. Aber mir ist immer so die Klamottenkombination. Aber du hast recht, ich nehme dann zu viel mit. Kennst du das, wenn du in Urlaub fliegst? Ich nehme einfach viel zu viel mit und dann merke ich, eigentlich habe ich immer nur ein Unterhemd an und eine kurze Hose, weil sonst bin ich sowieso nur in Badehose und im Wasser.
Genau.
Aber dann nimmst du einen halben Sinn. Koffer, ja, dein ganzer Koffer ist voll mit irgendeinem scheiß Klamotten. Und ja, du hast nie Bock.
Aber dieses Leben ausdünnen, was also auf 100 Gegenständen, finde ich schon hart. Aber wenn man ehrlich ist, könnte man, glaube ich, die Hälfte von allem, die man besitzt, wegwerfen, ohne es überhaupt zu merken. So, weißt du, also klar, ist jeder Mensch auch anders. Uns hören jetzt bestimmt auch Leute zu, die so ein minimalistisches Ding fahren, was ja auch voll okay ist. Aber grundsätzlich, glaube ich, kann man relativ smooth einfach alles zur Seite legen und kann trotzdem noch klarkommen. So. Mir würde es bei vielen Dingen nicht auffallen, bei ganz vielen Dingen. So, also.
Ja, bei mir, aber bei mir auch so, Basti. Guck mal, wie viele Schuhe ich seit Jahren im Schuhschrank habe und ich ziehe die einfach nicht an. Ich habe jetzt auch nicht 1000 Schuhpaare. Manche sind ja so richtige Schuhfetischisten. Die haben da 10.000 Paar Schuhe. Aber bei mir ist wirklich so, aber ich kaufe mir manchmal ein paar, dann denke ich mir so, oh geil. Bei uns gibt es ja das Outlet hier in Metzingen. Da musst du mal mit mir hin, Basti. Das
wir
ist cool.
Beide mal richtig ins Outlet, mal richtig billig abgreifen. So. Habe ich dir erzählt, dass ich war mal im Outlet und da gab es auch einen, also an der Ostsee, wo ist das? In Neumünster im Outlet. Und die haben halt so Standardkleidung, sagen wir mal, jetzt so Esprit oder so, aber die haben auch so ein paar Gucci-Läden oder Gucci und wie nennt man das? Louis Vuitton und so. Und da bin ich nur zum Spaß, reingelaufen. Und also du musst draußen anstehen, was ich schon unglaublich erniedrigend finde, dass ich anstehen soll, um ein Produkt zu kaufen, finde ich schon unglaublich lächerlich. Ich bin aber trotzdem rein und da liefen nur Asiaten rum. Ich glaube größtenteils reiche Japaner, die irgendwie...
Chinesen.
Oder Chinesen, ich habe keine Ahnung, aber die gingen da voll drauf ab. Das fanden die richtig geil. Und ich fand es jetzt eher so, ging so.
Also Louis Vuitton,
einer sah
Louis
aus wie Vuitton. Wolverine und hatte, glaube ich, Kleidung für ungefähr 40.000 Euro an. Der sah wirklich aus wie ein Scherz. Das sah aus, als wäre das nicht sein Ernst wäre, was er da angezogen hat. Als wenn Mutti ihn abends angezogen hätte, aber er wäre verkleidet als Wolverine, wirklich. 50-jähriger Japaner mit so riesen Koteletten. Der sah sowas von beknackt aus. Unfassbar.
Ja, aber dort haben die halt einfach einen anderen Style. Guck mal, dort ist halt so, wenn du, keine Ahnung, so rumlaufen würdest wie wir, bist du halt so basic. Und in Asien ist halt so auffallen, ist das Wichtigste.
Wichtig, ne?
Also ja, so nicht nur extravagant, sondern halt auch so verrückt, kreativ, weißt du, nicht halt basic. Das ist bei denen, also ich habe es jetzt auch gemerkt in Thailand, Bangkok ist ja, da kommen ja Touristen aus aller Welt und aus allen asiatischen Ländern irgendwie. Und du merkst das schon, also so wenn jemand aus Japan kommt oder aus Korea oder aus China, die sind komplett, also hier bei uns in den Outlets, also Louis Vuitton kann es nicht gewesen sein, weil die machen nie Sale, also da gibt es nie eine Preisreduzierung. Es gibt irgendwie drei Marken, die das nicht machen. Ich glaube Yves Saint Laurent oder Dior und Louis Vuitton noch, irgendwie sowas war das. Die machen das nicht, findest du auch nicht in einem Outlet. Aber das Ding ist halt, die lassen immer nur so viele Leute rein, wie auch Mitarbeiter da sind, sodass jeder beraten werden kann. Weißt du, ich hab's ja auch, ich war ja auch mal drin. Aber ich weiß nicht, Alter. Früher, eine Zeit lang hat mir das schon gefallen, die Klamotten, aber irgendwie, inzwischen ist halt so, boah, ich weiß nicht, Alter. Ich hab keinen Bock irgendwie.
Also sagen wir mal, ehrlich, Markenkleidung wird in den gleichen Scheißwerken gefertigt wie alles andere auch. Das ist keine, also bei den T-Shirts von Tommy Hilfiger muss ich sagen, die Qualität ist echt okay. Das läuft nicht schnell ein, das kannst du relativ lange tragen. Das verliert nicht so schnell die Farbe. Keine Ahnung, ob es den Preis rechtfertigt. Ich zahle ja nur die Hälfte davon. Dementsprechend ist der Preis dann soweit okay. Aber diese ganz, also besonders bei Marken gibt es keine Relation mehr, also besonders bei so super Edelmarken. Hermes-Taschen hat mir irgendwann mal letztens jemand erklärt, eine Hermes-Tasche, Alter, kostet 12 bis 15 bis 50.000 Euro. Ist eine Hand, ist ein Beutel, Digga, das ist ein Jutebeutel, das ist ein Jutebeutel mit Krokomuster, das ist einfach ein Witz. Nichts auf der Welt kann rechtfertigen, also selbst wenn da die 5 Infinity Stones oder sind 6, ich weiß es nicht, von Taros, wie heißt er, du weißt schon, der Bösewicht von den Avengers, wenn die da drin wären, dann wäre es gerechtfertigt. Jede andere Kombination oft. Und dann heißt es, ja, das ist von Hand genäht. Ich sage ja, von wem denn? Von John Lennon oder was? Also, wie lange kann das denn gedauert haben? Also, ich meine, ja, guck hier mal die Nähte und so, die überlebt dich. Und dann auch immer die Argumentation, das ist ein Wertgegenstand.
Ja, meine Hermes-Tasche ist so far away.
Ey, wirklich, völlig lächerlich. Also, und dann heißt es immer, ja, die hat in 10 Jahren hat die noch einen Wert und dann ist die noch mehr wert und so. Ich denke so, ja, klar. Ist wie Aktien kaufen, weißt du, nur Aktien, die ich halt durch die Gegend tragen kann, damit jeder sieht, was für ein Vollidiot ich bin, dass ich so viel Geld für eine scheiß Tasche ausgegeben habe.
Ja, wir haben mal in einer Folge haben wir mal über Luxustaschen und Artikel, also ich für mich selber hab entschieden, dass ich mich nicht so wohl fühle, wenn jetzt so fette Brands, eine Zeit lang habe ich das auch getragen, aber ich fühle mich irgendwie, ich weiß nicht, ist so ein komisches Gefühl. Ich habe noch so 2, 3 Pullover, wo der, weißt du, aber ich denke mir so, Alter, ich bin doch keine Werbetafel. Weißt du, also
letztendlich ist das bin krass. Ich so. Du gibst denen richtig viel Geld.
Und machst Werbung für die.
Ja. Also es gibt ja auch Marken, wo das wirklich nur ganz klein abgedruckt ist, aber es gibt besonders so Marken, ich kenne mich da auch echt wenig aus, wie heißt das eine nochmal, wo es wirklich, hier Camp David, was, keine Ahnung, ob das teuer oder billig ist, glaube ich, ist eher so mittel, ne? Aber Camp David zum Beispiel, was Dieter Bohlen immer trägt, so weißt du, für Leute, die im 3-Sterne-Hotel auf Rügen schlafen wollen oder auf Sylt, das ist so... Alter, die zahlen mir irgendwie, ich zahle denen richtig viel Geld, damit ich einen Pulli trage, auf dem draufsteht Camp David. Also einfach riesengroß Camp David. Das verstehe ich nicht. Also ich sehe den Gegenwert
aber
nicht.
Aber bei den Taschen muss ich aber, okay, jetzt eine Hermes-Tasche ist schon übel, Alter. Das sind so Hermes, so wie du sagst, 20.000 Euro. Aber du musst halt überlegen, das kaufen halt auch Leute, keine Ahnung, Basti, es sind halt so Multimillionäre.
Ja, aber was rechtfertigt das? Also was rechtfertigt den Preis?
Gar nichts, Bruder. Ey, guck mal, ich könnte jetzt kein Argument, klar, es ist ganz tolles Leder von dem Rind, was zweimal Puderzucker in den Arsch geblasen bekommt und die Euter werden gestreichelt und keine Ahnung. Speziell und das und die Naht ist mit diesem Material gemacht und das wird in einen Raum gestellt, wo noch Lavendel 2 Monate gelagert wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ja nicht.
Klingt aber relativ realistisch, wie du es gerade beschrieben hast.
Ja, aber zum Beispiel, das Ding ist, wenn, auf der anderen Seite musst du halt mal überlegen, guck mal, du gehst zum H&M oder Zara, kaufst du eine Tasche für 5 bis 10 Euro oder 20 Euro, benutzt die 1-2 Monate, dann reißt sie hier, reißt dort, dann wirfst du sie weg. Das finde ich auf der anderen Seite auch schlimm, weil letztendlich kaufst du dir für einen kurzen Zeitraum eine Tasche und wirfst sie weg. Holst sie wieder eine neue, wirfst sie weg. Aber jetzt zum Beispiel, wenn sich jemand den Traum erfüllt und sich dann zum Beispiel eine Louis Vuitton-Tasche holt für 800 Euro oder 500 Euro oder 1000 Euro.
Und die hält
Euro,
wirklich länger.
Nee, die, ja, du, guck mal, du gibst dem Gegenstand ja mehr Wert. du handhabst die Tasche ganz anders. Guck mal, eine H&M-Tasche wirfst du einfach auf den Boden. Aber die Louis Vuitton nimmst du auf deinen Schoß.
Ja.
Weißt du? Du bist vorsichtiger und deswegen hält dich vielleicht länger. Das Ding ist, das hatte ich damals auch gesagt.
Du willst sagen, das Produkt zwingt mich durch seinen Preis dazu, es, sagen wir mal, mit einem gewissen Gegenwert zu behandeln und deswegen hält es länger, weil ich es fürsorglicher behandle, weil es teurer war.
Nein,
das ist
Basti,
ja mal ein smarter psychologischer Trick.
Nee, das ist ja auf jeden Fall, aber guck mal, alles ist nur so wertvoll, also alles hat nur einen Wert, wenn du ihm einen Wert gibst. Guck mal jetzt zum Beispiel, wenn du einen Partner hast, das ist der gleiche Partner. Wenn du assi mit ihm umgehst, ist er für dich nichts wert. Aber wenn du gut mit ihm umgehst, ist er für dich wertvoll. Verstehst du? So ist es auch mit Alltagsgegenständen. Wenn du etwas sagst, hey, dafür habe ich gearbeitet, um mir diese Schuhe zu kaufen. Ja, jetzt auch, wir reden von normalen Schuhen. Inzwischen kosten die auch, alter Nike-Schuhe, 150 Euro. Für diese Schuhe habe ich so lange gespart oder kauf die mir jetzt, ich gönne mir das diesen Monat und du passt auf diese Schuhe auf, dann haben die einen gewissen Wert für dich. Weil du sagst, hey, ich habe, aber wenn du die jetzt einfach anziehst, scheiß drauf, Schuhe sind Schuhe, dann sind es halt einfach Schuhe. Weißt du? Und ich glaube, das spielt beides mit rein. Ja, meine ich ja. Das ist ja bei allem.
Ein Gegenstand ist immer nur so viel wert, wie irgendjemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Am Ende, das gilt für. Keine Ahnung, das gilt für Kunst genauso wie für eine Handtasche. Also es gibt ja keinen reellen Wert von Dingen, sondern am Ende gibt es immer nur, so viel ist jemand, also sagen wir mal, ich würde jetzt ein Auto bauen, das Basti-Auto, das wäre schlecht motorisiert, man kann kaum einsteigen, die Scheinwerfer funktionieren nicht und immer wenn man das Lenkrad bewegt, gibt es ein Furzgeräusch. So, klingt jetzt erstmal nicht so unheimlich attraktiv, aber ich biete dieses Auto für 150.000 Euro an und exakt niemand kauft dieses Auto. Null. Ich verkaufe null Basti-Autos. Dann bin ich halt auch wieder weg vom Markt. Dann gibt es halt bald keine Basti-Autos mehr. Wenn ich aber hingehe und sage, ich erschaffe einen Gegenwert, wo Leute bereit sind, also jetzt bei einem Produkt, das ich erstelle, also ein Auto, das gut ist und ich biete das zu einem nachvollziehbaren Preis an, dann ist es halt klassische Marktwirtschaft. Bei anderen Dingen wie Kunst, wer kann schon bemessen, was ein Van Gogh wert ist? Am Ende ist er genauso viel wert, wie irgendein japanischer Bieter bei so einer Telefonauktion bereit ist, dafür zu bezahlen.
Dafür zu bezahlen, ja. Und das ist ja, manchmal sind es exorbitante Summen. Wir reden bei manchen Kunstwerken von 2- bis 3-stelligen Millionenbeträgen. Was für ein Wert. Manche sind unbezahlbar, wie die Mona Lisa. Man sagt ja, das ist ein Weltkulturerbe. Verstehst du das? Das darf keiner besitzen. Das darf nicht im Privatbesitz. Es ist unbezahlbar. Aber wie.
Habe ich nie drüber nachgedacht. Ist so, ne? Die Mona Lisa darf man nicht besitzen, aus irgendeinem Grund, ne?
Also, ich gehe mal stark davon aus. Deswegen, die ist ja im Louvre, oder? Ist die Mona Lisa,
glaube ich. Im Louvre steht so rum. Da ist sie.
Ja. Genau. Und ja. Jeder Mensch hat halt die Möglichkeit, sie anzugucken. Aber letztendlich gibt es ja aus dieser Zeit tausende andere Bilder von tausenden anderen Künstlern, die Porträts vielleicht genauso gut oder noch besser gemalt haben. Aber wir haben jetzt entschieden, dass das ein Meisterwerk ist als Gesellschaft und sagen alle, wow, das ist faszinierend.
Wer hat es am Ende entschieden, ist die Frage. Wer hat es entschieden? Du und ich haben es auf jeden Fall nicht entschieden. Also Ich habe die Mona Lisa schon in live gesehen. Das ist unglaublich, was da für ein Buhai drum gemacht wird. Also wirklich mit Glaskasten und allem drumherum und Leuten, die nicht in Schlange stehen. Aber es ist schon ein krasser Aufwand, der darum betrieben wird, ne, um die Mona Lisa. Und dann denkst du schon, irgendwie irre. Weil in Relation zu anderen Bildern, die im Louvre hängen, ist die Mona Lisa, ehrlich gesagt, ein ziemlich öder Furz. Also,
ich habe, weißt du, was interessant war? Als ich nach Berlin gefahren bin, saß neben mir eine Dame, Kunsthistorikerin, und die hat in einem, nennt man das Kunsthaus, Basti?
Woher weißt du das? Hast du ihr Portemonnaie geklaut?
Nee, wir haben die ganze Fahrt lang gesprochen.
Ach so.
Wir sind ins Gespräch gekommen, war super lieb, war ein ganz, ganz toller, interessanter Mensch auch. Und die hat mir halt auch über Kunst viel erzählt auf diese Fahrt und hat halt auch gemeint, letztendlich ist es ist etwas wertvoll, wenn jetzt zum Beispiel Künstler auf der Welt oder halt auch die Leute, die bereit sind, Kunst zu kaufen, sagen, boah, der Künstler ist cool, dann wird ein Hype um ihn gemacht, aber es kann sein, dass der Hype nach 2 Jahren wieder vorbei ist. Und du kaufst ein Werk und du zahlst dafür 8.000 Euro. Die hat dir gemeint, die Bilder, die wir anbieten, sind halt so im mittleren Bereich. Aber es gibt halt noch Auktionshäuser oder Kunsthäuser, die halt im Millionenbereich Bilder verkaufen. Und es kann sein, dass du kaufst ein Bild und in 10 Jahren ist es nur noch die Hälfte wert oder vielleicht nur noch ein Zehntel. Es kann auch sein, weil der Hype auf einmal weg ist.
Ja, wahrscheinlich, es gibt zum Beispiel, aber wahrscheinlich relativ gering bei gehypten Künstlern, oder? Also, dass die dann wirklich komplett... Also wenn einmal irgendwas bei der Kunst so irgendwie eine Bedeutung bekommen hat, dann ist das so, also dass es dann wieder verliert? Keine Ahnung, ich weiß
nicht. Ja, das kann auch genauso passieren, das kann genauso passieren. Ja, Basti, ist doch mit allem so. Guck mal, letztendlich, alles auf dieser Welt ist vergänglich. Heute bist du top, morgen bist du flop. Das gibt's ja auch in der Comedy, ist das doch auch so. Eine Zeit lang ist voll der Hype um jemanden, dann nach 20 Jahren hört man von dem nichts mehr. Weißt du, und so ist es in der Kunst. Klar, es gibt halt so Meisterwerke, also ich meine so wie du es auch gesagt hast, Van Gogh, Leonardo, Da Vinci, weißt du, wenn du, das sind aber halt so, ja, das sind Werke, die haben halt aufgrund der Geschichte auch einen ganz anderen Wert für unsere Gesellschaft, aber ich glaube so aus der Neuzeit, du siehst ja auch, wird ja auch unterteilt, es gibt moderne Kunst, ist ja auch beim Ballett so. Es gibt klassisches Ballett und modernes Ballett. Modernes Ballett, die bewegen sich wie, keine Ahnung, ein Leopard auf Crystal Meth, Alter, weißt du? Und die Leute kriegen Standing Ovations, aber ich glaube, das wird sich auch irgendwann wieder ändern.
Hab ich noch nie
alles
gesehen.
Wandelt
keine
sich
Ahnung.
Und verändert sich.
Wusste ich nicht.
Das ist heftig, Digga. Das ist, glaub mir, das müssen wir mal, wenn wir mal live sind, bei Bratwurst und Baklava, kann ich dir mal modernes Ballett vortanzen, du wirst dich kaputt lachen. Also, nicht, dass ich jetzt die Tänzer runtermachen will. Die sind mega, also ich glaube, Balletttänzer sind die besten Tänzer auf der ganzen Welt. Die haben ihren Körper so unter Kontrolle, aber wenn die so modern Ballett tanzen, ich kann damit gar nichts anfangen.
Ich habe da noch nie gesehen, keine Ahnung. Ich habe letztens so weit gesehen, wo 15 Typen in so weißen Togas auf der Bühne gestanden haben und ihren Hoden, und das war eine ernsthafte Theaterdarstellung. Das war jetzt kein Fake oder so. Das hat vor einem Publikum stattgefunden und dann im Hintergrund haben welche auf der Pauke gespielt und die anderen 14 haben auf einmal die Toga gehoben und dann mit ihren Eiern gewackelt und zwar im Rhythmus. Und das ziemlich lange und ziemlich viel. Und wenn ich da als Zuschauer sitzen würde, werden 15 erwachsene Männer in weißen Umhängen mir ihre Nüsse zeigen und dazu einer im Hintergrund die Trommel spielt. Da würde ich nur sagen, kann man hier nochmal, also kann ich theoretisch vielleicht nochmal umtauschen? Ich würde gerne mein Geld zurückhaben. Ich bin da jetzt gar nicht so scharf drauf, was die da vorne machen.
Bro, ich erzähle dir mal eine Geschichte. Ich habe im Mezzanin gearbeitet, in der Bar, habe ich dir gesagt, Marsha Bar Mezzanin. Da gab es so Wein, Scotch, Malt.
Warum der Mezzanin? Du hast immer Marsha Bar genannt. Warum heißt denn jetzt Mezzanin?
Ja, Marsha Bar, es sind zwei Bars. Die waren genau gegenüber. Marsha Bar und Mezzanin. Das hat einer Person gehört. Und manchmal habe ich drüben gearbeitet, aber hauptsächlich in der Marsha Bar. Und das Mezzanin war so halt, keine Ahnung, das war so geschnitzte Schränke aus dem Jahr 1890, Scotch, Malt, Zigarren, Rotweine, es gab 100 Sorten an Whisky, kein Plan. Auf jeden Fall habe ich dort gearbeitet und dann kam eine MILF. Und ich war damals, ich war so 23 und wir kamen irgendwann ins Gespräch, die so, was machen Sie so in Ihrer Freizeit? Ich so, ja, ich bin Breakdancer. Ach, wow.
Ich bin professioneller Milfficker, wolltest du eigentlich sagen.
Nein, jetzt guck mal, was passiert ist. Dann sagt die auf einmal so, ich gehe heute Abend auf eine Tanzvorführung hier an der VHS. Sie können ja gerne mitkommen, wenn Sie es zeitlich schaffen. Und ich schon so Milf-Alarm. Und die so, danach gibt es noch Drinks. Und ich so, Alter, hey, ich krieg voll Herzklopfen. Ich war so voll nervös. Ich so, ja, natürlich komme ich mit. Dann hat die gewartet, bis ich Feierabend hatte und wir sind dann zur VHS gelaufen. Bro, dann habe ich mir 2 Stunden einen Typen angeguckt. Weißt du, was der gemacht hat? Auf dem Boden, also du kennst ja so in Theatern oder auf manchen Tanztheaterbühnen ist so diese schwarze Gummi, der Gummiboden, der so mit Gafferband verklebt ist. Der Typ hat irgendwann angefangen, dieses Gafferband wegzureißen und ist dann unter so eine Gummi, unter diesen Gummiboden gekrochen und war 15 Minuten da drunter. Digga, der war 15 Minuten! Habe ich einen Boden angeguckt, der sich bewegt hat, Alter. Und die Musik war so. Und dann standen wir draußen, dann war die Vorstellung vorbei und ich so, okay, können wir jetzt irgendwas machen, Milf? Und dann stand die draußen, Digga, hat den Champagner in der Hand und hat mit den anderen Vollpfosten, die da auch drin waren, darüber geredet, dass der Choreograf introvertiert war, als er das wahrscheinlich gemacht hat. Ich so, nein, der Choreograf war einfach mental am Ende, der war fertig mit der Welt, der gehört in die Psychiatrie. Maruk, du kannst doch nicht einen Typen sagen, kriech unter dem Boden, bleib dort 15 Minuten, Alter. Weißt du? Und dann habe ich irgendwann gesagt, da war es mir so blöd, ich scheiße auf dich, ich scheiße auf Milf. Danach habe ich nie wieder Milf-Videos angeguckt. Glaub mir, ich war einfach so, ich will mit Milfs nicht mehr zu tun haben.
Keine das, Dirty Tina für dich, das ist natürlich
nein,
nicht traurig.
Nein, das war so hart.
Soll ich dir erzählen, also was so mir mal passiert ist bei meiner Veranstaltung? Also es war nicht mein Problem, aber es war trotzdem sehr lustig. Ich war auf einer Veranstaltung und dann sollte eine Auktion stattfinden.
Okay.
Und im Rahmen dieser...
Was wurde ersteigert?
Jetzt kommt. Also ich bin aufgetreten und danach sollte für den guten Zweck eine Auktion stattfinden. Okay. Und da wurde ein Bild einer örtlicheren Malerin aus meiner Heimatstadt... wurde ein Bild einer... Entschuldigung. Also 1000 Leute waren da. 1000 Leute hatten Sackschaus, oder? Irgendwie so reiche Leute aus der, also so die oben 10.000, das war irgendeine so Wirtschaftsnummer, bla bla, egal. Jedenfalls waren Leute im Saal, die ein Bild ersteigern könnten, auch für ein paar tausend Euro. Und dann steht da irgend so ein Oberer der Stadt, irgendwie der Kämmerer oder was weiß ich, Schatzmeister, und sagt, hier haben wir unsere Malerin Ulla Potowski, ich weiß nicht, wie die hieß. Und dann war das Bild aber noch abgewandt zum Publikum, da war noch so ein Vorhang drüber.
Mhm. Ja,
und
ich muss jetzt schon lachen.
Und dann sagen die halt so, ja, und es ist ja alles für den guten Zweck. Also das Geld geht ja komplett hier in die Entwicklung von, ich weiß nicht, irgendeinem Kreiskindergarten oder sowas. Ne? Ja, dann nehmen wir mal das erste Angebot an. Also hören wir uns mal die ersten Auktionsangebote. Und der Typ nimmt das Schild, er nimmt einfach dieses Tuch weg. Und es ist einfach eine weiße Leinwand, auf der ein schwarzer Kreis gemalt ist. Fertig. Und so nach 2 Minuten kompletten Schweigen, er immer so, ja, jetzt mal das erste Gebot. Ah, wir fangen
das,
mal an bei 10.000 Euro. Bei 10.000 Euro wollten sie anfangen. Und nach 2 Minuten brüllt einer aus dem Publikum, was ist das denn für eine Scheiße?
Nein.
Wie die Alte geguckt hat, wirklich, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die fand das so eher semi-schön, sagen wir es mal so.
Ja, die aber Bro, hey, Bruder, hey, jetzt mal ganz ehrlich, Alter. Du kannst doch nicht, ey, sorry. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich bin Künstler und nimmt mich mit in sein Atelier und ich sehe an der Wand 10 Bilder und auf dem einen ist ein Punkt, auf dem anderen ein Dreieck, dann denke ich mir so, Modok, wenn ich meinen Kindern Stifte gebe, dann machen die das auch. Aber ja, bei der Kunst ist meistens die Geschichte, die du zu dem Bild verkaufst.
Ja, gab jetzt nicht so viel Geschichte zu dem Bild. Ich glaube, ich habe wirklich gedacht, es wäre eine große. Aber weißt du, das wirklich Unangenehme daran war ja, dann entstand irgendwie dieser Moment, ja scheiße, wir müssen ja dieses Bild jetzt irgendwie loswerden. Also es muss ja irgendein Arschloch hier im Saal dieses Bild kaufen. Was machen wir denn jetzt? Also es war wirklich lustig, weil keiner war sich so richtig im Klaren, ja, was machen wir denn jetzt? Also irgendwie kein Gebot.
Nein.
Und das war die erste Auktion, die ich je erlebt habe, wo es rückwärts ging, nicht vorwärts. Er dann so, ja gut, dann gehen wir mal auf 8.000. Und wir so, nee.
Scheiße, nein.
Am Ende, glaube ich, hat's ohne Scheiß der Typ, der mit ihr auf der Bühne stand, für 200 Tacken mitgenommen.
Nein, die Kinder im Kindergarten sind verhungert, die Armen.
Also das war so unangenehm, das war einfach für alle Beteiligten sowas von unfassbar unangenehm, also, oh Mann ey. Also.
Ja, okay, guck mal, ich sag's mal so, das Ziel war ja eine Spendengala zur Hilfe von Kids, mega, aber manchmal denke ich mir so, Leute, also guck mal, bevor das Bild in ersteigert wird. Oder versteigert.
Guckt euch das doch mal an.
Guck vielleicht. Das doch mal an, Alter. Du kannst doch nicht zum Künstler sagen, mega, grandios. Also hey, Alter, irgendwo hört's auch auf. Guck mal, das ist ja wie wenn ich, stell dir mal vor, ich würde eine Solo-Show machen, ich gehe auf die Bühne, die alle haben Tickets gekauft und ich gehe auf die Bühne und sag, Punkt. Und stehe 2 Stunden rum. Ey, die würden mich steinigen.
Ja.
Die würden alle, guck mal, ich glaube, es wäre der Weltrekord. Niemand, kein Künstler hat es geschafft, 870 Stühle in den Arsch geschoben zu bekommen. Die Leute würden durchdrehen, Basti.
Das ist ziemlich likely, dass sie das tun würden. Wobei man sagen muss, dass Andy Kaufman, vielleicht sagt ihr sogar noch was, Andy Kaufman war der sowas wie der erste Anarcho-Komiker, sowas wie so eine Jim Carrey hat den gespielt, in einem sehr guten Film, Der Mondmann.
Ja.
Und das war sowas wie der lange Vorgänger von Helge Schneider. So, der kam wirklich auf die Bühne, die Leute wussten nicht, was er macht und er hat einfach eine Platte hingelegt, also einen Plattenspieler aufgebaut, hat sich daneben gestellt, hat die Platte aufgelegt und sich einfach nur dahingestellt. Und das führte dann auch zu gewisser Unzufriedenheit im Publikum. Aber der war so krass, dieser Typ, oder das war so irre, was der gemacht hat, dass der das auch nicht gerechtfertigt hat. Also der hat sich dem Hass der Leute bewusst ausgesetzt. Ich weiß nicht, wie man das anders nennen soll. Also er hat sich wirklich ganz bewusst dahingesetzt und hat gesagt, okay, ich ertrage das, dass ihr mich scheiße findet. Weil ich glaube daran, dass ich geil bin. Ich weiß nicht genau, wie er es verantwortet hat, weil ich würde es nicht aushalten. Aber er hat es ausgehalten.
Ja, ich würde durchdrehen. Ja, aber guck mal, man sagt immer, ja, Kunst, aber was jetzt mal ehrlich, Alter. Du gehst, manchmal kommt dir im Fernsehen, Frau hat Banane gegessen und hat nicht gemerkt, dass es ein Kunstwerk war. Wo ich mir denk so, Leute, ihr habt einfach eine fucking Banane vom Edeka gekauft.
An der Wand gehangen, ja, habe ich letztens auch gesehen.
An die Wand mit Gafferband geklebt. Und jetzt soll ich daran vorbeilaufen und sagen, unglaublich.
Absolut richtig, aber...
Sorry, aber dann hat
sogar... Nein, aber die Frage ist dann trotzdem, wo fängt dann Kunst an? Also wo... Das ist für dich keine Kunst, für mich auch nicht, nicht falsch verstehen. Auch ich habe das gesehen mit der Banane an der Wand, da hat einer mit Gaffertape eine fucking Banane an der Wand gehängt. Sollte irgendwie 500.000 Euro wert sein. War halt eine fucking Banane mit einer scheiß Gaffertape, so, war nichts anderes. Aber der Künstler sagt, ist Kunst. Das Museum, das es ausstellt, sagt, ist Kunst. Also muss ich im weitesten Sinne als Rezipient, als Besucher des Museums akzeptieren, dass das offensichtlich Kunst sein soll. Also wo fängt Kunst dann an und wo hört sie auf? Das ist schwer zu sagen. Ne?
Nee, ist ein sehr gutes Argument von dir, gebe ich dir auch recht. Wo fängt es an? Und letztendlich, ja, jedem ist es freigestellt, sich künstlerisch auszudrücken, aber du darfst halt nicht erwarten, dass es halt jedem gefällt. Ja klar, die sagen dann, ja, das ist mir egal, das ist meine Form, mich auszudrücken, das ist meine Form, die Gedanken und meine Gefühle in einen Körper zu bringen, weißt du? Und ich denke mir, okay, ist eine Banane, Digga. Also ja, ist cool.
Die bringst du jetzt in deinen Körper rein.
Ja, die bringst du in deinen Körper. Aber für mich ist das nichts. Also ich kann damit nichts anfangen.
Ey, vor ein paar Jahren in den USA hat ein Künstler eine Dose gekackt. Der hat einfach eine Dose gekackt. Eine Konservendose genommen, hat da reingekackt. So einen richtig schönen braunen Jolly hat er reingehauen. Weißt du? Mhm. Einmal einen stabilen Eimer, eine schöne Beefy Roll. Und dann hat er das versiegeln lassen von einer Fachfirma aus den USA und hat das ausgestellt. Keine Ahnung, unter welchem Label, was der Begriff war, was da jetzt die Kunst daran sein sollte.
Shit in the can.
Shit in the can, genau. Er hat Shit in the Can ausgestellt, aber jetzt kommt's, dann ist diese Dose undicht geworden, seine Scheiße ist da rausgesickert, irgendwie in den Museumsboden und er hat die Firma verklagt, die die Dose versiegelt hat und hat wirklich ein paar Millionen dafür bekommen. Da fällt dir doch nichts mehr zu ein. Also er ist doch einfach komplett verbrannt.
Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder?
Ja, der Typ hat sich finanziell so gesehen gesund gestoßen an einer Dose für Scheiße.
Digga, der hat sich reich geschissen.
Der hat sich reich.
Ja, aber Moruk, wenn das Kunst ist, dann sind die Obdachlosen am Kölner Bahnhof alles Künstler. Die kacken die ganzen Wände an dort. Verstehst du? Da läuft ja keiner vorbei und sagt, wow, ich wusste gar nicht, dass hier eine Vernissage ist. Weißt du?
Eine Vernissage, genau. Ja, das ist leider Vernissage. Vernissage, da ist auf jeden Fall... Ja, ich kann es dir nicht erklären. Kunst ist für mich... Ich gehe auch sehr wenig in Museen. Also sehr wenig, faktisch gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ist lange her, dass ich in einem Museum war.
Aber welche Museen ich liebe, also wo ich wirklich sehr gerne hingehe, sind historische Museen. Das mag ich sehr.
Ja, das ist was anderes. Das mag ich auch gerne.
Ja, also wenn ich dann so, keine Ahnung, Schwerter, Dolche, Schmuckstücke oder alte Bücher sehe, oh mein Gott. Also mein Traum wäre es ja, so ein Teil, weißt du, zu besitzen, so ein ganz altes Buch, weißt du. Aber manchmal denke ich mir so, nee, warum soll ich das für mich selber haben? Weißt du, lass es doch in einem Museum, dann kann sich's doch jeder angucken.
Oh, der Indiana Jones Gedanke, der hat mir an Indiana Jones immer so gefallen. Indy, das gehört in ein Museum. Das erzählt ja? Indy ja. Das erzählt Indy doch bei Indiana Jones. Das gehört in ein Museum. Das muss in ein Museum. Fand ich immer super. Das muss in ein Museum. Indy hat recht, das muss in ein Museum.
Ja, das muss auf jeden Fall. Also es gibt schon, ich weiß noch, das erste Mal, als ich im Museum war, waren wir mit der Schule, ich glaube, wir waren in der dritten Klasse oder so. Und dann sind wir zur Orient-Ausstellung, das war in Stuttgart, im Lindenmuseum war das. Bro, ich war hin und weg einfach. Ich war wirklich als Kind, ich war so fasziniert, weil ich fand ja immer so, was soll ich sagen, so altes Ägypten hat mich schon als Kind fasziniert, weißt du, oder so, oder das Dinosauriermuseum in Stuttgart, mega. Also da bin ich immer lieben, weißt du, weil oft ist bei mir auch so, also alte Möbelstücke, ich habe leider keins zu Hause, ich liebe ja die Teile, weil ich denke mir immer so, was haben die schon alles gesehen, was haben die schon alles mitbekommen? Weißt du, das denke ich mir auch immer, ist zwar jetzt ein bisschen krank vielleicht, aber hier gibt es das Schloss Solitude bei uns, oben in Stuttgart. Und da gibt es Bäume, die sind 500, 600, 700 Jahre alt, riesige Bäume, Basti. Und ich denke mir immer so, Alter, dieser Baum hat einfach alles überlebt. Weißt du, ich bin vergänglich, in 30, 40, 50 Jahren bin ich weg. Aber diesen Baum wird es immer noch geben. Und an dem werden wieder die Leute vorbeilaufen. Was glaubst du, wie viel Mode, wie viel Modeepochen so ein Baum schon mitbekommen hat? Wie die Leute damals oder wie viel Beförderungsmittel dieser Baum schon gesehen hat? Weißt du, denke ich mir voll oft auch bei Möbelstücken. Deswegen finde ich das immer so faszinierend. Alte Sachen sind für mich interessanter wie neue Sachen.
Ja, ja, das ist, also man fragt sich immer, was wird von den Dingen, die wir heute haben, also besitzen, was wird irgendwann sowas wie ein Antikgegenstand sein? Also in 150 Jahren noch bestanden haben und dann wird es antik sein, weil es alt ist aus unserer Zeit. Das wird auf jeden Fall nicht für einen IKEA-Schrank gelten. Ne?
Das wollte ich gerade auch sagen, Digga. Also ein Packschrank. Wobei, wer weiß, vielleicht.
Ich glaube, sie finden zu viele davon, überall.
Ja, es sind zu viele, stimmt. Das ist kein Einzel. Ja, aber. Ja, doch, du hast recht. Doch, du hast recht. Also die Möbelstücke, die man jetzt in einem Museum sieht, das war ja, hatten ja eher so die Reichen, die obere Schicht. Also die sind ja meistens auch so Burgen oder Schlössern oder. Von berühmten Schriftstellern oder so, dass man sagt, hey, das ist der Schreibtisch von Schiller oder so.
Wenn du dich einfrieren lassen könntest, weiter zu existieren, würdest du es machen? Also so, dass man, sagen wir jetzt, du wirst morgen würdest du tot umfallen, weil du eine schlimme Krankheit hast, bei dir irgendwas möglich ist, so Syphilis zum Beispiel. Du wirst sterben an
Tripper.
Syphilis. Ja, Tripper. Und dementsprechend, genau, Tripper. Tripper würde dich umlegen. Und man würde dich dann, ich glaube, es kostet 500.000, um sich vor 100 Jahre einfrieren zu lassen in Russland oder so, in so einer Kapsel.
Ja, da mache ich gleich mal 400-500 Jahre.
Ja, machst du 400-500 Jahre. Und ich meine, ganz ehrlich, bei deiner Größe können wir dich theoretisch auch in unserem Tiefkühlfach aufbewahren, weißt du, so neben der TK-Pizza.
Ich krieg den Kinderrabatt.
In so einem Eiswürfelgefäß wirst du aufbewahrt, genau. So, da ist er.
Aber wirklich. Ich bin 1,20, kostet es dann auch so viel?
Genau, und ich muss doppelt zahlen, weil ich nicht in das Ding reinpacke. Dann sägen sie mir die Füße ab, dann müssen sie entscheiden. So. Entweder nehmen wir die Füße oder den Kopf ab, aber wenn wir den Kopf abnehmen, dann wird er wiedergeboren und bestehen nur aus Füßen bis zum Hals.
Aber das ist eine gute Frage, Basti, hey. Also 100 Jahre oder länger?
Naja, also es muss ja schon so lange sein, dass du wieder aufgeweckt werden kannst. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten Krankheiten in 100 Jahren noch nicht bekämpft sind. Also, aber ich denke mal, in 1000 Jahren vermutlich werden die meisten Krebserkrankungen keine Rolle mehr spielen.
Nee, also ich hätte Angst davor.
Also ich glaub, wenn man jetzt den Ötze im Jahr 3023 aufwecken könnte, würdest du sagen, nee. Also realistisch ist ja, ja alle,
die du je gekannt hast. Aus Neugier, natürlich, Alter. Natürlich würde ich das machen. Hätte ich eine Zeitmaschine, also würde es eine Zeitmaschine geben, natürlich würde ich gerne in die Zukunft reisen. Natürlich würde ich mir das gerne angucken. Aber irgendwie, also ich glaube so, weißt du, wenn du eingefroren wirst, stell dir mal vor, Alter, du wirklich, also jetzt, man entscheidet sich davor, dafür und da machst du deine Augen auf und bist in einer, entweder ist alles kaputt, das kann ja auch sein, die Welt ist untergegangen, du bist der Einzige, ich wäre sowieso nach 2 Wochen tot. Wenn ich alleine auf der Welt, ich wäre sofort tot. Mich würd, im Wald würde mich ein Eichhörnchen töten. Einfach, weil ich kann nichts. Ich weiß nichts, wie man pflanzt, was man essen darf, was man nicht. Ich habe keine Ahnung, Alter. Im Wald würde ich sterben. Und ich glaube, mit Nüssen kann man, ja, so 2-3 Tage überleben.
2-3 Tage schaffst du mit Nüssen.
Ja. Aber so vom, was, wenn du jetzt nur mal, machst doch mal rückwärts. Stell mal vor, Leute aus dem Jahr 1023 hätten sich damals einfrieren lassen können und wären jetzt, hätten sie wieder die Augen geöffnet. Das ist doch ein Schock. Ja, ich glaube, also, das ist, also, es gibt doch so manche Leute, guck mal, manche Leute sind 20 Jahre im Koma, wachen wieder auf und die sind ja schon geschockt, was in den letzten 20, 30, 40 Jahren passiert ist.
Ja, pack mal, ja, also die Idee, was du hast, ist gut. Genau, das ist es ja. Ja, stell dir vor, jemand wirklich aus dem Jahr 1023, das ist klassisches Mittelalter, ne, würde ich sagen, oder sogar Frühmittelalter, wacht auf. Und nach 1000 Jahren. 1000 Jahren sind ja auf, sagen wir mal, wie nennt man das jetzt, nicht erdlicher Ebene, also sind auf Ebene, auf der Ebene des Universums, wenn man so möchte, sind 1000 Jahre ja nichts, ist nichts, ne, ist ein Wimpernschlag. Und jemand, der aus dem Jahr 1023 kommt und würde jetzt hier am Kölner Dom aufwachen, da war der Kölner Dom noch nicht im Bau, glaube ich, aber zumindest das antike Köln existiert hier. Und würde sich dann durch die Straßen laufen und würde am Apple Store vorbeikommen und an Bubble Tea Läden und an Telefonen, ja, Telefonzellen gibt es schon nicht mehr, die sind schon wieder vorbei. Also das wäre, es wäre ja nichts, aber auch gar nichts nachvollziehbar für diese Person.
Nichts. Naja, natürlich.
Währung, Geld, Sprache, also auch die, also Deutsch würde die Person im Zweifelsfall sprechen, denke ich mal, wenn sie hierher käme, klar. Aber ein Altdeutsch, das für uns vielleicht gar nicht zu verstehen wäre. Oder zumindest nur sehr, sehr schwer zu verstehen wäre.
Ja, Alter, vor 1000 Jahren, ich, also sprachlich, ja, ehrliche Frage, sowieso.
Was hat man vor 1000 Jahren in Deutsch? Ja, also natürlich, vor 1000 erstmal,
vor 1000 Jahren, Digga, also
vor 1000 Jahren gab es Deutschland in dieser
so wie es jetzt ist, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, damals waren ja die meisten Menschen, es gab ja, Bro, letztendlich gab es ein paar Aristokraten und der Rest waren doch Bauern.
Aber was war Deutschland zu der Zeit? War es jetzt ein Königreich?
Ja, ich glaube, ja, ich gehe mal schwer davon aus. Also ich glaube, es war nicht ein Königreich, oder lass doch mal, also ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, wenn wir hier, aber warte mal, lass mal kurz checken. Was war
1023, was ist im Jahr 1023 passiert? Beispielsweise. Das Ostfränkisch-Deutsche Reich wird nach dem Tod seines Bruders Gottfried Herzog in Niederlothringen, Udo von Blomberg, Grafschaft Reims zugunsten, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla.
Ja, aber guck mal, was hier, also hier steht zum Beispiel, vor 1000 Jahren lebten in Deutschland 90% der Bevölkerung auf dem Land, ein Volk von Bauern. Nur wenige Ortschaften ragen als kleine Inseln aus endlosen Wäldern heraus. Rom ist längst untergegangen. Große Städte sind im Jahr 1000 nicht in Europa zu finden, aber dafür in China. Das war vor 1000 Jahren.
Was? Ja, aber was war Deutschland zu dieser Zeit? Echt doofe Frage, aber gab es Deutschland in dieser Einigkeit?
Boah, Basti, wir sind richtig gefickt bei Schlag den Star. Guck mal, wie dumm wir gerade sind. Wir so, scheiße. Ja. Alexa, wie war Deutschland vor 1000 Jahren?
So nicht.
Hier ist eine Antwort von einem Alexa-Answers-Nutzer, die ich übersetzt habe. Das Gebiet, das heute Deutschland ist.
Das Gebiet, das heute Deutschland ist.
Jahrhundertelang von germanischsprachigen Stämmen bewohnt.
Von germanischsprachigen Stämmen bewohnt.
Des Frankenreiches unter der Herrschaft Karls des Großen, der als Vater der deutschen Monarchie.
Ah, sie wurden Teil des Frankenreiches unter Karl des Großen.
Teil des Heiligen Römischen Reiches.
Ja. Ah, aber guck mal, die sagt jetzt, es wurde ein Teil des Römischen Reiches. Aber hier stand gerade. Ach, keine Ahnung, Alter. Basti, wir sind am Arsch.
Heiliges Römisches Reich der deutschen Nation oder sowas? Oh Gott, ja, wir sind am Arsch.
Keine
Ahnung. Es sind nur noch wenige Tage, bis wir, also wenn das hier ausgestrahlt wird, sind es noch 4 Tage. Ich bin in der Vorbereitungsphase. Ich bin nachts joggen gegangen, Digga. Ich bin an Geräte gegangen. Ja, ich war um 2.20 Uhr vorgestern im Hotel, war ich auf dem Laufband und habe noch Übungen
Basti,
gemacht.
Basti, ausdauertechnisch.
Und ich dann hoch aus dem Keller vom Leonardo Royal Hotel in Mannheim. Komme ich hoch, so, laufe da hoch und komme am Süßigkeitenautomaten vorbei, weil ich 2:20 nachts auf dem Laufband gestanden habe und versuche mir dann am Süßigkeitenautomaten 2 Ballistos und 2 Pakete Chips zu holen. Muss aber feststellen, dass der nur Kleingeld nimmt, was ich aber nicht hatte, und die Hotelrezeption wollte mir kein Geld auszahlen, weil ich nicht nachweisen konnte, dass ich wirklich Bastian Bielendorfer bin. Dann bin ich ins Zimmer, musste feststellen, dass meine Karte gelöscht war, weil ich sie neben den AirPods aufbewahrt habe, musste wieder runterlaufen, musste mir die Karte neu machen lassen, bin hochgegangen, habe festgestellt, dass ich kein Kleingeld habe, was ich mir holen könnte, und habe dann nachher den Mann angebettelt, dass er mir bitte 2 Ballistos klar macht. So erbärmlich bin ich. Verstehst du? Ich mache nachts Sport und das nächste, was ich mache, ist mir wie so ein fettes Kind 2 Ballistos snacken. Aber so richtig dringend. Also ich hatte so richtig, ich war am Zittern. So schlimm war es.
Ja, aber das ist doch genau richtig, Mann. Nach Ausdauertraining ist ja auch bei voll vielen Sportlern so. Also wenn ihr zum Beispiel, okay, du bist jetzt kein Marathon gelaufen oder die Tour de France gefahren, aber danach ballern die sich...
Ich war 26 Minuten auf dem Laufband. Wir sprechen hier nicht von der Tour de France. Wir sprechen hier von einem fortgeschrittenen Spaziergang für Omis. Also,
hey, aber Basti, warte mal. Aber was machen wir jetzt bei Schlag den Star, Alter?
Wir sind gefickt, also, Digga. Wir sind gefickt. Wir brauchen die Community. Wir brauchen die Leute, die hinter uns stehen. Wir brauchen die Power der Menschen. Und am Ende brauchen wir mein Big Brain, weil wenn ich irgendwas kann, dann ist mir Scheiße merken und Muster erkennen und so. Bei den ganzen sportlichen Aufgaben bist du am Start. Da wirst du
Digga,
vorgeschickt. Du hast gebissen in letzter Zeit. Du hast doch hoffentlich ein bisschen trainiert, oder nicht?
Bro, ich hab doch gesagt, ich hab trainiert vor meinen Previews. Habe ich regelmäßig trainiert, alles war super. Dann hat meine Preview-Phase angefangen. Seitdem, mein Körper fällt wieder auseinander. Ich habe Muskelkater, ich bewege mich 1-2 Mal. Bei mir zieht es und drückt es überall. Wir sind richtig am Arsch. Ich habe mir schon überlegt, ob ich vielleicht sogar morgens Doping nehme. So Haribo mit Gelatine.
Oh geil, das wäre natürlich ein richtiger Schweine-Gelatine.
Richtig Schweinefleisch-Doping. Aber die machen so Doping-Tests, die so, hast du Schweinefleisch-Doping gemacht?
Es könnte natürlich sein, dass es deinen Muslim-Körper in eine krasse Rage versetzt, wenn du mal so Schweine-Gelatine isst. Vielleicht bist du dann so, vielleicht ist das so eine Art, vielleicht kannst du dich damit richtig hochboosten, weil du hast es ja noch nie gegessen, du weißt ja nicht, wie es ist. Hast du schon mal aus Versehen Schweinefleisch gegessen?
Ich habe sogar mit Versehen gegessen.
Mit Versehen hast du schon gegessen. Also du wusstest, dass Schweinefleisch drin ist und hast es bewusst gegessen.
Ja,
oh,
wir
Habibi,
waren 14.
Habibi.
Ja, nicht Habibi, Lan Morok, ich bin kein Araber, Alter. Was ist los mit dir? Junge, Alter, mit deinem Hakenkreuz-Navigationssystem, Alter. Lest mal meinen Kampf richtig
schön,
durch.
Schön rechts abbiegen. Nein, komm, sag, also, wie ist... Hast du gemacht? Habt ihr euch so, wie wir uns da mal in den Wald gezogen haben und gekifft haben, habt ihr euch dann Gelatine-Gummibärchen gegeben?
Ja, ich hab mit einem Kumpel zusammen haben wir das. Wir waren Kinder, Alter. Unsere Kumpels haben halt so Wurst gegessen, dann haben wir den einen vorgeschickt und es dann auch gegessen. Ich gebe es auch zu, ich rede darüber auch in der neuen Show.
Aber das hatte dann den Touch des Verbotenen, ne? Also das hat man dann wirklich gemacht, weil es verboten war?
Nein, überhaupt nicht. Das war halt Neugier, Digga. Du bist doch ein, du machst halt Sachen als Kind. Also ich tue es jetzt auch nicht schönreden oder sonst irgendwas, klar, aber du bist 14, 15. Deine Kumpels essen Seidenwürstchen oder so, das heißt ja bei uns Seidenwürstle. Da habe ich mir auch gesagt, hey, wie schmeckt das? Das ist bestimmt geil. Und, so. Und dann haben wir halt den vorgeschickt, der hat uns ein Brötchen gebracht so. Und dann haben wir die
weggehauen. Was sind denn Seidenwürste? Was ist das?
Ich glaube Wiener. Wiener heißt es. Also bei uns heißt es.
Also Wiener Würstchen.
Lindenspätzle und Seidewürstle. Das ist ein schwäbisches. Hast du das nicht gegessen, als du hier jetzt in Tübingen warst?
Nee, ich habe Maultaschen gegessen.
Oh, Herrgottsbscheißerle.
Herrgottsbscheißerle. Fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Also war sehr liebevoll gemacht, kann man nicht anders sagen.
Ganz lecker. Maultaschen sind gut. Maultaschen, und inzwischen gibt es ja auch, Maultaschen wollte ich immer essen. Und jetzt gibt es ja inzwischen vegetarische und vegane, richtig lecker. Ich mag Maultaschen sehr. Hast du die in der Brühe gegessen oder waren die dann noch angebraten danach?
Die waren in der Brühe und dazu gab es Kartoffelsalat. Aber diesen, den ich mag, weißt du, es gibt ja, ich mag keinen mit Mayonnaise, sondern ich mag den, wie man ihn bei euch isst, so mit.
Ja, schwäbischer Kartoffel. Oh, der ist so lecker, Alter.
Aber was ist da drin? Was ist das?
Schwäbischer Kartoffelsalat? Boah, ich weiß gar nicht.
Das ist
also
ja keine Mayonnaise, das ist ja irgendwas anderes.
Nee, mit Öl. Warte mal, schwäbischer Kartoffelsalat. Also Mayonnaise mag ich auch nicht, aber. Ich mache den nie selber, muss ich ehrlich sagen. Schwäbischer Kartoffelsalat mit was ist? Oh ja, guck mal, oh, wenn ich das schon sehe, kriege ich richtig Bock drauf. Ah, okay, Kartoffel festkochen, Zwiebeln gehackt, Senf, Muskat, Salz, Pfeffer, Weißwein, Essig und Öl, genau.
Wie mehr ist das nicht, oder was?
Mm-mm. Boah, ist so lecker. Ja, boah, ich liebe... Ich lieb, also Linsen und Spätzle, ich lieb das auch. Oder Kässpätzle, hast du das mal gegessen, Basti?
Ja,
das hat
aber ich mag
8 Milliarden mag Kalorien, Alter.
Ich mag den Käse.
Aber der schmeckt
so
gern.
Der ist mir zu.
Ich kann mich in diesen Käse reinlegen. Oh, so richtig schön. Wann hast du das letzte Mal türkisch gegessen?
Gestern.
Ich tue dir echt gut im Umgang, Basti, so.
Voll, ich mein, voll. Ich gehe auch ständig in Shisha-Bars und sitze da rum und rauche Apfel-Shisha. Bruder, komm, Apfel-Shisha, komm, Abi. Bro. Abi, komm, Apfel-Shisha, Spielautomat. Book of Ra, gib nicht, Bruder, was los?
Woher weißt du Book of Ra? Woher kennst du das, Basti?
Ja, ich weiß nicht, von den 200 Folgen Asi-Podcast, den ich mit dir betrieben habe, wahrscheinlich habe ich das schon mal aufgeschnappt. Wär das nicht geil, wenn am Ende von Bratwurst und Baklava, in 10 Jahren habe ich schwarze Haare, heißt auf einmal irgendwie Mahmoud oder so, du heißt Hans. Wir sind gegenseitig, haben wir die Nationalität getauscht. Du bist so ein Typ, der einen Schrebergarten betreibt und zwischendurch mal seine Frau schlägt, so deutsche Tugenden. Und ich trinke dann den ganzen Tag so kleine schwarze Tees und gehe in Shisha-Bars.
Und dann haben wir Bratwurst und Baklava und dann haben wir einen Untertitel. Das heißt dann im Körper des Feindes. Aber überleg mal, Basti, wirklich, Digga. Stell dir mal vor, wirklich in 10, 15 Jahren, du läufst durch Gelsenkirchen Innenstadt, du hast schon Halbglatze, hast einfach nur so ein weißes Hemd, Kette, du hast deine Hände hinter deinem Rücken so zusammen und hast noch das Gebetskettchen in der Hand, läufst und dann läufst dann so 20-jährigen Mädchen vorbei und sagst so, hallo Mädchen, wie geht's?
Ja, Allah. Und du hast Jack Wolfskin-Sandalen, du hast eine kurze Hose an, hast so eine Multifunktionsweste in Beige, wo oben so ein Schweizer Taschenmesser rausguckt und einen Fischerhut auf und eine Brille, die dir nicht gut sitzt.
Und lange weiße Socken.
Habe ich dir ja letzte Woche erzählt, was mir passiert ist in Münster. Und dann stellst du dich immer an Hauptstraßen und wartest, dass Leute dich anrempeln. Dann sagst du Sachen wie, jetzt geht's aber los. Jetzt geht's aber hier
Anzeige.
Los.
Anzeige.
Jetzt geht's los, Zugriff. Hab ich dir erzählt, ne, dass in Münster ich einen Mann touchiert habe und er über die Straße gebrüllt hat, jetzt geht's aber los? Es war unglaublich erbärmlich.
Nee.
Ich hab einen Mann,
warte.
Ich bin auf so einem Elektroroller gefahren, okay? Und es war jemand dabei, der kein deutscher Muttersprachler ist. Und dann habe ich jemanden touchiert, der so an der Straße stand, so ganz leicht. Ich bin so vom Fahrradweg ab auf den Fußweg und habe den so leicht an der Schulter. Er hat sich aber auch rausgestellt, so ein 60-jähriger Erich. Weißt du, so ein ungefickter Bibliothekarstyp. Und dann brüllte er über die ganze Straße, jetzt geht's aber los. Und ich denk so, was ist denn bei dem los? Und 5 Minuten später fragte mich meine Begleitung, was meinte der Mann? Was geht denn da los? Und ich sag gar nichts, der ist einfach ein Arschloch. Und ich habe in letzter Zeit so viele Sachen erlebt, die mich mit meiner, wie soll man
aber
das sagen?
Aber warte mal,
mit meinem geliebten
Hast du den Motherfucker gemacht oder was hast du gemacht?
Ich habe ihm den Ficker gegeben, natürlich. Er hat einen stabilen Ficker bekommen, der kleine Wichser. Da kenne ich gar nichts.
Da hast du richtig mal gesagt, so, hey, ich bin Basti Bielendorfer, weißt du überhaupt, wer ich bin? Hast genau, du den gebracht?
Genau, und dann habe ich so meine Lederweste zurückgeschlagen und habe ihn geohrfeilt mit meinem weißen Handschuh. So bin ich halt.
Nein, aber
okay, ich habe 3 deutsche Situationen in letzter Zeit erlebt. 3 deutsche Situationen. Ich hätte jedes Mal eskalieren können. Zweite, also ich liste dir meine 3. Erstmal der, hier geht's aber los, Mann, den ich auch,
aber, wenn
ich
wenn man danach mich lassen würde,
würde ich dem... Was?
Danach gebe ich Platzierungen, okay? Was wirklich okay, das Deutsche
okay,
ist.
Okay, was das Deutsche ist. Okay, das ist okay. Schon ziemlich deutsch. Dann, 2 Tage später in Mannheim, in dem Hotel, von dem ich war, da ist mein Begleiter Stefan, der mich durch die Gegend fährt, ist vor mir weggegangen, abends, war so 11 Uhr. Und offensichtlich war da auf der rechten Seite war ein Café, wo Leute an Tischen saßen, auf der linken Seite war die Straße. Und vor uns war offensichtlich eine ältere Frau, die so zwischen 60 und 70 war mit ihrem Hund. Und die ist stehen geblieben, damit wir mit unseren Koffern durchkommen. Weil es war halt so wie eine Einbahnstraße. Es gab nur, sonst hätte man auf die Straße ausweichen müssen und da waren ja die Autos. Und dann passiere ich sie und höre sie nur sagen, tja. Und ich sage so, was denn? Ja, ein Danke wäre ja mal angemessen gewesen. Ich habe hier auf sie gewartet, ich habe hier gestanden und dann kommt kein Dankeschön. Ich sag so, liebe Kurfürstin, vielen, vielen Dank. Es ist unglaublich, was für eine Leistung. Hat der Bundespräsident schon angerufen fürs Bundesverdienstkreuz? Hat sich der US-Präsident schon gemeldet? Sollten wir jetzt vielleicht ab sofort alle Bemühungen stoppen, überhaupt noch Leute mit dem Friedensnobelpreis auszustatten? Ich hätte eskalieren können. Die Frau guckte mich pikiert an. Und heute habe ich heute wieder jemandem den Ficker gegeben. Situation 3. Ich fahre durch Köln im Außengebiet, wollte im Wald spazieren gehen mit Otto. Dann kommen wir an eine Straße, die komplett gesperrt war wegen einem beschissenen Radrennen, das um Köln herum stattfindet. Frag mich nicht, ein Radrennen. Dann stehen da Polizisten und einer sagte so, das dauert mindestens 45 Minuten, bis sie hier durch können. Ne? Otto sitzt im Auto, Ich setze mich wieder in den Wagen, denkst du drüber nach, was mache ich jetzt so? Ne? Lass den Wagen an und bleib noch eine Minute ungefähr stehen. Auf einmal kommt von links, kommt so ein Typ an, auch wieder so ein Erich, mit so einer Weste, mit dieser Weste, die ich eben beschrieben habe, klopft so an meine Fensterscheibe. Ich denke schon so, ja komm, Foto, Arschloch. Ne? Und was sagt er? Können Sie mal den Wagen ausmachen?
Okay.
Und ich so, okay, ja. Mr. Weltverbesserer, glauben Sie mir, die Pandas werden nicht wieder anfangen zu ficken, wenn ich den Wagen jetzt hier ausmache. Die sterben trotzdem aus. Was soll das denn jetzt? Wer sind Sie denn hier? Die Ökopolizei? Ich wollte mich jetzt umdrehen und hier wegfahren. Ja, dann fahren Sie mal. Der Wagen steht hier nämlich unrechtmäßig die ganze Zeit eingeschaltet. Boah, Alter, ich hätte kotzen können.
Oh weißt mein du? Gott.
Voll okay. Die Umwelt schützen immer richtig. Alter, wir dürfen nicht vergessen, wir fahren immer noch mit Containerschiffen mit irgendwie 97.000 PS durch die Weltmeere und rotzen unser Öl da rein. Ey, da wird mein eine Minute laufender Wagen an einer belebten Straße sicherlich nicht dazu führen, dass das Ökosystem kollabiert. Es war ja, eine Bro. Minute.
Bro, also erstmal jetzt die Platzierungen, okay? Ganz klar auf Platz 3 für mich die Frau.
Die Danke-Oma.
Ja, weil die Danke-Oma, ich würde das eher nicht als deutschen Move bezeichnen, sondern ich glaube, sie war so diese alte Dame, sie hat...
Die war um die 60, Digga, jetzt tu mal nicht so, als wäre es irgendwie...
Ja. Agatha ja, aber es war trotzdem, es ist eine Dame und sie hat jetzt erwartet ein Dankeschön. Ist okay.
Wie kann man ich das denn so als... einfordern? Wie Ollo ist das
ja,
denn?
Ja, aber ich sag ja nicht, dass ich ihr recht gebe, Bro, aber ich sag auch nicht, dass ich die Situation, sie hatte eine Erwartungshaltung, als sie das gemacht hat. Weißt du, es war von ihr eine Erwartungshaltung, ich mache jetzt etwas, aber ich erwarte dafür ein Dankeschön. Das mal dahingestellt. Jetzt geht's aber los, ist ganz klar Platz 2, weil das ist so dieser typische Move. Ah, jetzt geht's aber los, weil er hat jetzt, sein Gehirn hat jetzt nicht die Fähigkeit gehabt, das irgendwie zusammenzufassen oder zu argumentieren, sondern sein Gehirn sagt jetzt erstmal so, jetzt geht's aber los, weil das Gehirn ist abgeschaltet. Verstehst du? Das ist so, hey, einatmen, ausatmen, rechtes Bein, linkes Bein, laufen. Okay. Und dann kommst du rein und er kommt aus diesem Modus raus und sagt, hey, jetzt geht's aber los. und dann eskaliert's.
Aber genau die Haltung, also genau wie du es gerade nachgemacht hast, genau so hat er das gesagt, genau so.
Ja, ich weiß, ich kenne den, ich kenne solche Leute. Das ist auch beim Einkaufen. Ja, ich kenne den Typen, Alter. Bro, den gibt's 10.000 Mal. Das sind auch Leute, die dann an der Kasse stehen und du willst vorbei und ja, jetzt geht's aber los hier. Weißt du, wo ich mir denk so, ja, Verzeihung, Entschuldigung, ich habe sie gerade berührt, tut mir leid.
Das sind die Leute, weißt du, die von hinten mit dem Einkaufswagen kommen, während du da stehst und Vorsicht brüllen. Da könnte ich auch jedes Mal ausrasten. Entschuldigung, jetzt kommt's heißt aber, das, du Fotze. Entschuldigung. Ein bisschen wütend jetzt.
Was?
Bisschen
nein, wütend. Nein, weißt du, was ich so lustig finde, Basti? Weißt du, was ich so lustig finde? Es fängt schon an, dass du so der Östschan wirst. Weil guck mal, Bruder. Früher war ich immer der, ich war irgendwie so alle 10 Folgen, hey, du glaubst nicht, was mir passierte. So ein Hurensohn hat mich geschrien, ich hab dir einen auf die Fresse, so ein Bastard, ich fick dir sein Leben. Inzwischen, ich erzähle solche Geschichten gar nicht mehr, weil ich mein Aggressionspotenzial einfach gesenkt habe und meine Therapiesitzungen wirklich sehr gut funktionieren. Aber du eskalierst immer so. Voll die Deutschen, Alter. Voll die Almans, was ist los mit dem? Wir sind in Deutschland und hier gibt's Deutsch.
Und jetzt wir aber sind Platz. Aber auch einfach ein total unangenehmes Volk, das muss mir echt mal sagen. Das
nein, Quatsch, auf gar keinen Fall, Mann, Digga.
Mega unangenehm.
Nein, Welt. Überhaupt nicht. Ey, guck mal, in jedem Land, und ist jetzt, ich weiß auch, dass die Aussage, die du sagst, ist ja, weiß ich, wie du es auch meinst, aber Bro, es genau, ist mega
so,
hier.
Aber gesagt habe, wir sind einfach
nein,
unangenehmes
nein,
Volk. Wir sind
ja,
Kleingärtner, geistige Kleingärtner.
Ja, aber die gibt es in jedem Land, Bruder. Also in jedem Land gibt es irgendwelche Deppen und das hat nichts damit zu tun. Letztendlich ist es mega in Deutschland, aber jetzt zu Platz 1, weil genau diese Situation, die du mir erzählt hast, habe ich auch durchgemacht. Ich war in Karlsruhe hier und hier gibt es so einen Eisladen. Und ich habe mir gedacht so, ey, Alter, ich hole mir noch ein Eis und wollte es mitnehmen, weißt du? Während der Autofahrt Eis essen. Und auf jeden Fall, ich gehe in die Schlange und dann habe ich zu dem Typen gesagt, hey, ich hätte gern das und das. Und der so, ah, das eine ist jetzt leider aus, aber wenn du kurz wartest, wir holen es jetzt aus dem Kühlhaus und dann können ich dir das Eis machen. Ich so, ja, okay. Und im Laden war es richtig heiß, du hast keine Luft bekommen und draußen war wirklich 38, 39 Grad. Und dann bin ich einfach in mein Auto und habe halt in meinem klimatisierten Auto gewartet. Auf einmal, Alter, an meine Fensterscheibe. Bam, 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 bam. Und ich guck so, eine Frau mit ihrem Lastenfahrrad und ihrem Öko-Freund, weißt du, die, keine Ahnung, ein Dinkelfrühstück hatten, total motiviert und schlägt voll gegen meine Beifahrerseite, macht dein scheiß Motor aus. Und ich habe nur so rüber geguckt und ich habe wirklich mit einem Lächeln so reagiert. Ich so, hä, was? Und dann ist voll eskaliert, Digga. Haben die ganze Zeit gegen die Scheibe geschlagen, bis ich
das
dann irgendwann ausgeschrieben
habe. Einfach nicht.
Ja, und dann, nee, und dann habe ich auch gesagt, ich so, ey, ist alles noch in Ordnung? Mach dein scheiß Motor aus. Weißt du, und ich so, hä, warum denn? Ja, dein Motor umwerfen und flippt halt voll aus und erzähl mir. Und ich denke mir so, Alter, ich will halt nicht mir den Arsch abschwitzen. Ich bin jetzt 1,5 Stunden aus Stuttgart nach Karlsruhe gefahren. Ich wollte mir noch ein Eis holen, weißt du? Ich sterbe draußen, ich krieg keine Luft, Alter. Ich kann sowieso Hitze irgendwie nicht abhaben. Hast du gesehen, ich krieg immer Allergien, wenn ich in Thailand bin oder Ägypten. Aber ich habe einfach keinen Bock. Und ich habe da 3 Minuten in meinem Auto gewartet. Die ist durchgedreht, Mann. Und dann hat mir Stinkefinger gezeigt, fuck you, beleidigt, alles mögliche. Dann war ich auch so, fick dich selber. Aber, weißt du, ich fand, ey, ja, okay, guck mal. Jetzt rein, naturschutztechnisch. Ja, aber Digga, ich mach doch nicht, ich stehe doch nicht und gib noch Gas. Verstehst du? Das ist ja, also ich verstehe die Leute nicht. Manchmal ist es so, guck mal, ich habe auch, wenn ich dir noch ganz kurz dieses Fass aufmachen kann.
Es geht dich ganz
kann,
kurz, warte. Es geht dich einfach nichts an als Beiständer. Es geht dich einfach nichts an, ob jemand da steht mit seinem Wagen. Das ist einfach, ich hatte meinen Hund in dem Wagen, es war brüllend heiß, was soll ich denn machen? Fertig.
Guck mal, ich will dir nur ganz kurz ein Beispiel. Ich muss das nur kurz suchen. Genau, hier. Markus Rühl, kennst du ja. Markus Rühl, den Bodybuilder. Mhm. Du kennst auch Leroy. Leroy,
ist das der im Rollstuhl sitzt?
Genau, genau. Mega geiler Typ, der macht ja super Interviews. Mhm. wo der so Leute, die halt so komplett kontroverse Meinungen haben und setze halt zusammen und dann reden die halt miteinander. Und da war diese junge Dame, die Veganerin, ich habe ihren Namen nicht mehr auf dem Schirm, und Markus Rühl. Und sie ist so wirklich eine hardcore militante Veganerin und Aktivistin. Raffaela heißt sie. Und auf jeden Fall ist sie halt komplett, Markus Rühl, so respektlos, ist dem immer ins Wort gefallen, hat den die ganze Zeit irgendwie beschimpft, hat dann irgendwann auch gesagt, du bist dumm und bla bla blub blub. Und dann habe ich mir das die ganze Zeit angeguckt und habe mir gedacht so, hey, warte mal, guck mal, am Anfang hat sie eine Geschichte erzählt, dass sie früher selber Fleisch gegessen hat und dann gab es bei ihr diesen Schlüsselmoment. Aber ich denke mir immer so, hey, du hast doch davor auch diesen Schlüsselmoment gehabt. Du hast auch einen Moment gebraucht, aber das war ja, dass es dann bei dir Klack gemacht hat und dass du gesagt hast, okay, vielleicht sollte ich... Und der Markus Rühl war voll cool. Der hat dann auch so gesagt, so, hey, ich bin voll bei dir, Massentierhaltung finde ich nicht gut, auch im Übermaß, wir kaufen das bei uns, bei einem Metzger in der Ortschaft und das sind Tiere, die draußen leben und ja, aber trotzdem sind das Leichen, die du dann isst. Und permanent, weißt du, so richtig radikal. Aber ich denke mir immer so, hey, manche Sachen funktionieren halt nicht von heute auf morgen und manche Sachen funktionieren auch nicht, wenn du mit deiner Hardcore-Meinung, weißt du, wenn du jetzt total überzeugt bist von etwas, das anderen Leuten aufzwängen möchtest. Das hat noch nie funktioniert. Weder bei Ideologien, noch mit politischen Einstellungen, bei Religionen oder halt auch im gesellschaftspolitisch, weißt du, gesellschaftlich, hat es auch nie funktioniert. Und ich finde das manchmal einfach zu hart, dass manche Menschen, die denken, die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ich denke mir so, Alter, manche brauchen halt Zeit. Ja, oder manche wollen das halt und die finden das cool und du kannst dich nicht überall einmischen. Weißt du, also ich nimm's, ich, Digga, das ist, sorry, ist jetzt vielleicht ein hartes Beispiel, aber guck mal, es gibt ja auch so Hardcore-gläubige Menschen, kennst ja auch so, keine Ahnung, Salafisten oder so, die rennen ja auch rum und sagen, du musst konvertieren, du musst das machen, du wirst in der Hölle. Und dann sagt man ja auch so, Alter, du bist Psycho, aber in seiner Welt ist das nicht. Er sagt, ich hab die Wahrheit jetzt gefunden und das für, ja, aber davor hast du ja auch ein Hardcore-Leben geführt, weißt du?
Erwartet, ja, weißt für du, also sich selber sein, ist, also am Ende ist doch auch die Regel, du kannst doch nicht hingehen und von anderen die Standards erwarten, die du an dich selber stellst. Wenn du selber Veganer bist, wenn du selber Umweltschutz betreibst oder selber den Wagen nicht abstellst. Natürlich, wenn jemand, okay, es gibt Grenzen. Wenn ich jemanden sehe, der einen Kanister voll Öl nimmt und kippt den in einen See zum Beispiel, dann ist es meine Verantwortung, hinzugehen und zu sagen, ey, geht nicht, das geht einfach nicht, das ist nicht okay. Du zerstörst hier gerade massiv die Umwelt. Es ist natürlich ein bisschen die Frage der Verhältnismäßigkeit. Ne? Und wenn jemand an der Baustelle steht und lässt den Wagen noch eine Minute laufen, ist es nicht meine Aufgabe, dorthin zu gehen und den zu ermahnen, als wäre ich die Umweltpolizei. Das ist einfach drüber und auch distanzlos.
Ja, okay, vielleicht war jetzt auch mein Beispiel mit dem mit diesem Religiösen, weil das hat ja keine Auswirkungen auf das Leben der anderen. Die würden ja, also man könnte jetzt ja auch argumentieren und sagen, ja, aber dein Verhalten hat eine Auswirkung auf alle Menschen auf der gesamten Welt. Könnte man jetzt sagen, ja, aber ich denke mir immer so, hey, ich gucke doch jetzt in meinem Rahmen, was ich denke, was gut ist. Ich verzichte auf manche Sachen, ich verzichte auf viel Fleisch, wenn ich privat auch unterwegs bin, gucke ich, dass ich eher mehr Gemüse esse oder eine Beilage, anstatt jetzt halt Fleisch oder sonst irgendwas. Aber ich habe es ja auch mal versucht, aber es geht halt nicht. Und bei anderen Sachen ist es halt auch so. Hey, guck mal, siehst ja auch, ah nee, hier Wärmepumpe, nein, das ist besser, das abstellen. Weißt du, wir sind immer, inzwischen sind die Meinungen immer so radikal geworden, Basti, dass die Leute dir gar keinen Freiraum geben, so eine Übergangsphase zu nehmen. Weißt du? Also, verstehst du? Ja, also es ist immer noch schwarz-weiß. Es gibt nichts mehr dazwischen. Es gibt entweder du bist so oder du bist falsch. Und das finde ich voll strange.
Ein Stück weit, ja, es ist auf jeden Fall ein Stück weit so geworden, dass man in vielerlei Dingen keine gegenteilige Meinung mehr zulassen kann. Es gibt eine... Aber weißt, das ist natürlich das Problem. Das kann auch schnell von Rechten missbraucht werden, diese Argumentation, zu sagen, ja, ich darf jetzt auch jeden rechten, verschwörerischen Bullshit erzählen. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es richtig wäre, jede Art von Meinung und auch jede Art von Verhalten, solange es jetzt nicht andere stark beschädigt, zuzulassen. Aber wir leben ein Stück weit in einer Welt, wo wirklich Leute nach 30 Sekunden aus ihrem Auto rausspringen und andere Leute in anderen Autos beschimpfen und sagen, mach deinen scheiß Karre aus. Da hört es irgendwann auf, finde ich. Das finde ich einfach nicht mehr gut. Weißt du, was ich auch nicht gut finde?
Was denn?
Dass wir diese Woche keine Werbung machen werden für die vielen, vielen Menschen, die uns geschrieben haben, weil es waren über 500 Nachrichten, die wir gekriegt haben von Leuten, die gesagt haben, sie würden gerne von uns beworben werden.
Das ist wichtig, also es liegt uns sehr am Herzen, wir haben ein Wort gegeben, wir halten unser Wort, weil wir sind Bratwurst und Baklava. Das machen wir immer, aber wir müssen das mal alles erstmal, ich bin ja komplett in der Preview-Phase, Leute. Basti ist auch gerade die ganze Zeit unterwegs, aber wir sind wirklich, dass wir uns die Sachen durchlesen und uns zwei haben wir gesagt. Wir machen für zwei Leute Werbung, dann auch entscheiden. Aber es sind wirklich
coole... Danke erstmal für die Unmengen an Zuschriften.
Ja,
wir gucken uns das an und finden eine Entscheidung.
Und schaltet alle ein bei Schlag den Star, gibt uns Kraft und Energie. Wann geht's denn los, Basti? 20.15 Uhr, gell?
20.15 Uhr am Samstag. Wir haben euch hinter uns. Wir werden unser Bestes geben, das geil abzureißen. Und ja, gucken wir mal.
Aber ziehen wir Leggings an?
Ich ziehe gar nichts untenrum an. Ich will die einfach mit der Kraft meines Penises direkt von Anfang an schon verunsichern. Ich glaube, The Bosshaus wird sehr irritiert sein, wenn sie erstmal meine haarigen Klöten sehen und die so, du hast keine Hose an. Und ich sag so, haha. Dann springe ich hoch und dann teabagge ich sie mit meinem Penis. Dann wird mein roten Sack im Gesicht vom Bosshaus, im absoluten Bossmodus, einfach pam, pam.
Nein, weißt du, was wir machen? Guck mal, die Show beginnt, das ist ja live, weißt du? Stell dir mal vor, die Show beginnt, okay, du legst dich hin und ziehst deine Hose runter und ich setze mich hin und nehme eine Flöte und mach so. Und deine Schlange kommt so hoch und beißt Bosshaus einfach so in die Kehle beim Bein. Und Elton so, hey, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Und wir so, das stand nicht in den AGBs, Alter.
Gib uns das Geld, Abi, gib uns sofort das Geld. Wir haben gewonnen, die Bosshaus sind tot, mein Penis ist wund, die Stimmung ist gut. Leute, das war die neue Folge Bratwurst und Baklava. Nächste Woche reden wir darüber, in welcher Höhe wir verloren haben.
Oh mein Gott. Hey, Basti, wir dürfen nur eins nicht machen, wir dürfen uns nicht so hardcore blamieren. Ich glaube, wir werden ja unser Bestes geben. Aber die zwei sind stark, aber wir geben unser Bestes. Das ist auf jeden Fall.
Wir geben definitiv unser Bestes und wir werden hart abficken. Wir legen richtig los. Wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen, Leute. Wir ziehen das durch. Und wir müssen
machen jetzt den Modus.
Wir machen jetzt den Modus, dass wir jetzt schon sagen, okay. Super wichtig, sympathisch bleiben. Nicht rumdiskutieren mit Eltern. Immer ganz unangenehm, wenn Leute dann sagen, ja, aber das war ja, nimm's nicht zurück. Oh. Ganz unangenehm.
Das ist immer so hart gewesen, gell, bei manchen Folgen. Sorry, Leute, wir haben ja gesagt, wir moderieren jetzt gerade ab, aber kennst du es so, manche waren so richtig verbissen. Oder haben sich dann voll beschwert. Nein, ich war nie so. Ich habe immer verloren. In der Schule, ich habe auch bei Fußball, ich habe immer verloren. Sportsachen, immer verloren. Immer. Nur einmal habe ich in meinem Leben gewonnen. Weißt du, wann das war?
Ich hoffe, nächsten Samstag.
Nein. Da war ich in Köln, in der Weidengasse, in einem Dönerladen, habe ich einen Menschen kennengelernt und sein Name ist Bastian Bielendorfer. Das war nämlich der größte Gewinn meines Lebens. Ich liebe dich, Bastian.
Ich liebe dich, Özcan.
Boah, als du Özcan so richtig ausgesprochen hast.
Das ist Digga, schon
das erste
geil,
Mal
ne?
meinen Namen. Hast du gerade richtig, ich habe gerade richtig Herzklopfen gekriegt. Bitte rasier dich unten rum. Und
ich gehe da schäft hin. Das wird aussehen wie zwei rasierte Dackelköpfe, Diggi. Die werden sich
Ich komme mit meinem Haarausfall. Digga, glaub mir, wir werden in meinem lichten Haar werden wir uns Proteinriegel und Energy Drinks reinmachen. Das wird die Soße nicht mitbekommen.
Eine Uzi.
Ja. Und dann werden wir da richtig abreißen.
Das wird super
werden. Seid ihr Haarausfall mit euch, Leute.
Egal, was auch immer passiert. Hast du gelesen, was Bosshaus über uns gesagt haben? Das fand ich sehr nett.
Was haben die gesagt?
In dem Zeitungsinterview. Hast du das nicht gelesen? Haben sie doch gesagt, hier, Doch, musst du doch gelesen haben. Wo ist es denn?
Bro, ich hab's wirklich nicht gelesen. Ich hab's wirklich nicht gelesen.
Okay, ich muss kurz gucken, wo das ist.
Ach so, dass wir beide, dass wir, du meinst das, wo die sagen, die zwei sind, dass wir sehr viel Output haben.
Ja, also, dass sie uns auf jeden Fall nicht in Bezug auf Humor besiegen können. Das fand ich eigentlich ganz nett. Stimmt natürlich
auch. Ja, aber seien wir mal ehrlich, wir haben die Jungs kennengelernt. Die sind echt cool. Die sind super lieb.
Total nette Typen. Aber nächste Woche hasse ich sie trotzdem. Ich muss sie hassen. Ja. Nur dann kann ich sie als die Feindografen, die sind. Sie stehen
nicht nächste Woche, diese Woche, Digga.
Diese Woche. Oh, wie viel Geld können wir gewinnen nochmal?
Hä? Also, ich weiß es gar nicht. Gibt's da Geld oder was? Gewinn auch? Kriegst du Geld, du Bastard?
Ja, ich krieg Geld dafür. Ja, gut, tut mir leid, ich hab dir jetzt nicht gesagt, du bekommst nichts. Aber ich, wenn ich gewinne, glaube ich, 50.000 Euro. Boah, geht's richtig ab. Dann geht's auf Malle.
Boah, Basti, dann wenn wir gewinnen, Mordok.
Hey, Bierkönig.
Wenn wir gewinnen, was machen wir? Guck mal, du und ich. Weißt du, was wir. Hey, Basti, weißt du, was wir machen? Wenn wir gewinnen, dann gehen wir nochmal in den Dönerladen, wo wir uns kennengelernt haben.
Oh, und dann gehen wir richtig.
Und dann küssen wir uns dort.
Oder wie wäre es, wenn wir 100 ausgewählte Podcast-Hörer in diesen Dönerladen einladen? Auf unsere Kosten, auf unseren Nacken, Abi. Wie wäre das? Die können dann da mit uns zu Abend essen. 100 Podcast-Hörer werden dann da eingeladen, auf unseren Nacken.
Bro, jetzt warte mal. Guck mal, wenn du sagst, guck mal, wenn wir jetzt bei Bratwurst und Baklava sagen, 100 Leute können kommen, dann müssen wir eine Gästeliste machen. Dann müssen die Leute sich dort anmelden. Und dann machen wir mit 100 Leuten einen Döner und eine Ayran. Und dann werden aber mehr kommen. Dann wird es wie eine türkische Hochzeit. Du lädst 100 ein, es kommen 400 und dann eskaliert es richtig. Aber das ist eigentlich eine geile Idee.
Ja, ist doch geil. Das also wir sagen natürlich öffentlich nicht, wann, wir sagen ja nicht, wann das stattfindet. Das wissen nur die eingeladen
aber
sind.
Aber eigentlich ist es echt eine nur coole Idee. Wir gehen mit genau, 100, ja, Mann,
genau, mit 100 mit von unseren Hörern gehen wir richtig schön Döner in den Dönerladen. Wir geben auch dort, wo wir, alles aber auf da, unseren wo wir,
ja, da wo wir waren, mit Döner, jeder kriegt einen Döner, einen Ayran und eine Cola, oder?
So sieht's aus.
Ah, warte mal, oder vegan? Nein.
Das war die neue Folge Bratwurst Baklava, weil wir lieben euch. Nächste Woche gibt's freie Werbung für zwei Teilnehmer. Wir passen auf euch auf, küssen euch, drückt uns die Däumchen, wir werden das schaffen. The Boss aus haben keine
Chance.
Und
wenn wir gewinnen, 100 Leute vom Bratwurst und Baklava Döner, Mann! Yeah! Wir lieben euch.
Tschüss.